Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung mit David Simhofen und Martin Aigner. Hier geht es um Organisationsentwicklung, moderne Führung, Teamdynamiken und die Herausforderungen komplexer Systeme. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen und an meiner digitalen Seite mal wieder der liebe Alex und der Martin. Hi ihr zwei, grüßt euch.
Grüßt euch.
Servus.
So, heute mit einem Thema, das glaube ich so ziemlich alle betrifft, und ich fange mal mit einem kleinen Bild an. Stellen wir uns vor, eine Organisation kommt zum Arzt. Herr Doktor, ich habe Matrix. Meine Linie ist leer, ich habe ständig Meetings und ich frage mich, ob das jemals wieder weggeht. Ich zumindest habe in den letzten Jahren in allen Unternehmen, in denen ich unterwegs war, immer eine Matrix-Organisation vorgefunden. Und es schreit ja förmlich danach, dass wir drei uns mal diesem Thema widmen und schauen, was hat's denn eigentlich damit auf sich? Wo kommt's her? Was ist es überhaupt? Und was bringt's, auch wenn man systemtheoretisch drauf schaut? Alex, dein Metier, Matrix-Organisation. Wer hat's erfunden?
Ich glaube, es gefunden zu haben, wer es erfunden hat oder warum es erfunden wurde. Bevor ich da mit der historischen Einordnung loslege, Begriffsklärung, also den Begriff, einen Griff verpassen. Also Matrixorganisation, haben wir aufgeschrieben, das ist das Zwei-Boss-System oder Mehr-Boss-System. Ein bisschen griffiger Begriff, das Zwei-Boss-System. Ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hat einen disziplinarischen und fachlichen Vorgesetzten für zum Beispiel Urlaubsfreigaben, Mitarbeitergespräche und so weiter und die Koordination vom Kerngeschäft, von eben dieser Arbeitsteilung, sowie einen weiteren fachlichen Vorgesetzten aus einer Projektlinie. Also man dient zwei Herren, ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch sagt, aber man hat sozusagen zwei fachliche Vorgesetzte. Das ist in der Kürze die Matrix-Organisation. Ja, wo kommt das her? Alles begann um 1900, also eigentlich mit dem Mehrliniensystem von Frederick Winslow Taylor. Bekannter Mann in diesem Podcast, Taylorismus, also der Mensch, der gesagt hat, die Menschen müssen sich an den Takt der Maschinen anpassen. Aber bevor ich zum Mehrliniensystem komme von Frederick Winslow Taylor, sollten wir auch schauen, was war davor, und da war das Einliniensystem. Und das war bis dahin eigentlich stark etabliert durch Henri Fayol, dieser französische Bergbauingenieur und Management-Vordenker, so um 1900. Hat das auch in seinem Buch Die allgemeine und industrielle Verwaltung manifestiert, also ein Klassiker der BWL. Und er beschrieb es in einem seiner 14 Managementprinzipien, das habe ich herausgearbeitet. Und das Prinzip heißt Einheit der Auftragsteilung. Und da schreibt er, für eine Verrichtung jedweder Art darf der Angestellte nur von einem Leiter Befehle empfangen. Die Verletzung des Prinzips führt zur Verwirrung und Reibereien und Unzufriedenheit. Also das war sozusagen das vorherrschende, ein scharfes Prinzip, würde ich jetzt sagen. Ja. Das hat aber nicht ausgereicht. Daraufhin ist eben dieses Mehrliniensystem entstanden und das kam eben vom Taylor. Und das hat auch einen Grund gehabt, das Mehrliniensystem, oder wie es der Taylor formulierte, das Funktionsmeistersystem, ja. Ein neues Wort gelernt, besagt, ein Arbeiter ist nicht nur einem Vorgesetzten unterstellt, sondern erhält auch Weisungen von mehreren spezialisierten Meistern. Also das Ziel war, dass die Zersplitterung des Weisungsrechts hin zu funktionalen Experten. Also der Werkstattmeister, der war früher für alles zuständig, war verschwand, ne, und es kam eben diese Aufteilung auf verschiedene Leistungsfunktionen, der Funktionsmeister war geboren. Gibt es ja heute noch. Und jeder Funktionsmeister war für eine bestimmte Funktion, also so Methoden, also eine Summe von Methoden, Methodenbereich innerhalb des Betriebs zuständig und halt darauf.
Wann war das, Alex, dieser Funktionsmeister?
Er hat es dann in seinem Buch 1911 niedergeschrieben, also zum 1900 hat es das dann schon gegeben. Genau, und dieses Prinzip bewirkte eben dann diese Mehrfachunterstellung. Es wird aber auch das Prinzip des kürzesten Weges bezeichnet, da die Mitarbeiter beim Auftauchen von einem Problem nicht den starren Weg quasi des Einliniensystems einhalten mussten, sondern sich direkt zum zuständigen Spezialisten, also Funktionsmeister, wenden konnten. Richtig explodiert ist dieses Mehrliniensystem oder nämlich unterm Fordismus, ne, der Begriff ist ja auch bekannt, also als der Henry Ford um 1914 von seinem er hatte ja das Faustregelsystem gehabt, ja, könnt ihr dann auch noch kurz erklären. Das Faustregelsystem hat er umgestellt auf dieses Funktionsmeistersystem oder das Scientific Measurement Management, wie man es auch gerne sagt. Und da konnte er nämlich von circa 10.000 Modell T, also Sin Lissi, also ein schwarzes Auto, 10.000 Stück 1908 pro Jahr, genau, 1908 oder 10.000 Stück, 10.600 genau, oder produzieren können, hat er hochskaliert auf 300.000 Stück im Jahr 1914 war das dann. Naja, das Mehrliniensystem hat schon einen interessanten Effekt gehabt. Ich habe vorher noch das Faustregelsystem erwähnt, das passt jetzt nicht genau zur Matrixorganisation, aber war auch ein Vorläufer, nämlich warum Matrix dann auch gekommen ist, weil jeder arbeitete Handelt im Prinzip so, wie er es irgendwann einmal von irgendjemandem gezeigt bekommen hat oder selbst irgendwo sich das abgeschaut hat, also diese Trial-Error-Methode. Das Wie lag sozusagen beim Arbeiter und nicht beim Vorgesetzten. Also da hat es quasi dieses Weißkittel-Blaukittel-Thema hat es ja nicht gegeben. Der Vorgesetzte war eher so ein Antreiber davor. Das lag wiederum am Stücklohnsystem, also mir ist ziemlich viel unterkommen bei der Recherche. Und Stücklohnsystem war wieder die Logik, dass die Arbeiter nicht die Arbeit und nicht die Leiter waren sozusagen die Herren der Werkstatt. Ja, also man hat so gesagt, wenn da neu in die Werkstatt gekommen ist, haben die anderen Arbeiter ihm schon erklärt, so, wenn du ein Stück produzierst, machst du das in der Zeit und der in der Qualität. Und natürlich war natürlich dieses Faustregelsystem und Einliniensystem eine Limitierung, ne, für die damals explodierende Skalierung, eine notwendige Skalierung in der Massenfertigung. Jetzt komme ich zu den Grenzen des Mehrliniensystems, weil das ist ja auch wieder irgendwo limitiert gewesen, also der Fordismus oder Taylorismus, also die industrielle Fließband-Massenfertigungskonzepte waren natürlich nicht geeignet für den Raketenbau. So, warum Raketenbau? Weil ja nach dem Krieg hat man ja die V1 von Deutschland weiterentwickeln in den USA. Man wollte unbedingt zu den Sternen. Ne? Also wir kennen ja alle diese Geschichten und Filme aus den 50er Jahren. Und das erste Objekt im Weltall, sozusagen das erste Raumschiff, das war die Pioneer 1. Das war die erste Raumsonde, von der NASA gestartet wurde. Das war am 29. Juli 1958. Und die Pioneer 1 startete dann am 11. Oktober im selben Jahr, 1958. Da haben wir gedacht, naja, das geht sich nicht aus, die NASA kann das nicht gebaut haben. Und sollte dann quasi in die Mondumlaufbahn einschwenken, Fernsehbilder senden und so weiter. Wer hat die Pioneer 1 gebaut? Das war die Firma, kennt kein Mensch heutzutage, die wurde gegründet von Simon Rammo und von Dean Woolridge. 1953 wurde die Firma gegründet, also 5 Jahre vorher. Dann haben sie noch fusioniert mit einer anderen Firma und das war dann, sprich, dann die TAW, die Thomson Rammo Woolridge Incorporation. Und das war das Unternehmen, was dieses Raumschiff baute. Und um das zu bewerkstelligen, entwickeln sie ein innovatives Managementsystem, das später als Matrix-Organisation beschrieben wurde. Also das war sozusagen, man hat nicht gesagt, ich brauche Matrix, sondern ich brauche eine Organisationsstruktur, wo ich einfach so ein kompliziertes und auch komplex im Sinne von, ja, ich brauche ja viele Gewerke und andere Unternehmen, dass ich überhaupt so was, so ein Ding bauen kann, das der NASA quasi dann übergeben und die schießen das dann rauf. Ja. Die Matrix-Organisation wurde zwar nicht von einer einzelnen Person zugeschrieben, sondern entwickelt sich eigentlich aus den Anforderungen der Projektarbeit in dieser Luft- und Raumfahrtindustrie, ja, bei THW. Die Firma ist mir immer wieder untergekommen, ein paar andere auch, aber das war schon die erste Firma. Ich meine, die haben das erste Raumschiff gebaut, sehr klar. Genau, sie haben einfach die zentrale Rolle da gespielt. Ja, Natürlich ist die Managementliteratur ist dann hinterhergekoppelt. Also die Matrixorganisation wurde dann natürlich dann im Rückspiegel beschrieben. Der Begriff Matrixorganisation tauchte dann erstmals 1960 auf. Vom J. Galbraith, oder ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der hat es dann beschrieben, dann hat er ein Riesenwerk veröffentlicht, das war dann 1973. Wie auch immer. Es hat dann andere Management-Theoretiker gegeben, aber das war so der erste, was dieses Wort kreiert hat, der J. Galbraith. Es hat dann noch einen Igor Ansoff, der hat auch viel drüber geschrieben. Ja, da gibt
Kennen wir doch schon,
es
oder?
Ansoff-Matrix. Ja. Aber die Side-Story lasse ich jetzt weg zu Ansoff-Matrix. Dann in Robert R. Blake, der hat auch, das waren so diese drei Pioniere, was das beschrieben haben. Und immer im Kontext mit Luft- und Raumfahrt. Also Matrix kann man zusammenfassen und sagen, ohne Raketen wird es keine Matrix-Organisations-Management-Literatur geben.
Also wenn Matrix-Organisation die Antwort ist, ist Rocket Science das Problem, ja?
Ja.
Ja.
Ja. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch Kritiken angesehen in der Literatur. Also wer hat das dann auch, sage ich mal, zeitgleich oder leicht, oder ein bisschen später kritisiert? Und das war der Peter Drucker. Und das hat er in sein ein altes römisches Sprichwort, das hat er immer wieder vorgetragen und auf Deutsch besagt es, ein Sklave mit drei Herren ist ein freier Mann. Matrixmanagement bedeutet, dass niemand für etwas verantwortlich ist. Und dann hat er das Wort kreiert, das was man oft auch noch hört, Verantwortungsdiffusion. Seine Alternativen waren damals schon in die 60er, Dezentralisierung mit klarer Verantwortlichkeit, das heißt autonome Einheiten, Unternehmen sollen in kleinen selbstständigen Teams oder Divisions aufgeteilt werden, die eigene Ziele und Budgets haben. Ein weiterer Kritiker war dann auch schon in die 80er Jahre, schon in der Renaissance der Matrix-Organisation hat es ja auch gegeben. Und die sind auch zur selben Erkenntnis gekommen, das war der Tom Peters und der Robert Waterman. Und in die 80er Jahren dann wieder neue Bücher veröffentlicht und die haben auch gesagt, die haben das stark analysiert, da war ja schon ziemlich Fleisch am Knochen, einige Jahre Matrix. Und sie haben gesagt, bei Matrixstrukturen kommt es oft zu Überlastungen, Machtkämpfen, mangelnde Effizienz. Auch sie empfahlen damals eben diese Dezentralisierung und autonome Teams. Der Fredmund Malik war ein starker Kritiker, der ist, er lebt ja noch. Er bezeichnet das als überflüssige Komplexität, also typisch Malik. Macht man nicht. Es ist keine echte Lösung, hat er gesagt, für moderne Herausforderungen, sondern nur, es erschafft nur weitere neue Probleme. Bei ihm kennt man ja, er empfiehlt dann halt prozessorientierte Organisation. Genau. Und selbst der J. Galbraith, der was quasi das Wort definiert in die 60er Jahre, sah es damals schon Kritik und er geschrieben, es funktioniert nur, wenn erstens die Kultur auf Zusammenarbeit und Vertrauen ausgelegt ist. Also das muss eine Voraussetzung sein. Kooperation und Vertrauen. Schwieriges Thema natürlich, weil es ja nicht entscheidbar ist. Klare Regeln für Konfliktlösung hat er auch beschrieben. Also es muss, wenn es zu Konflikten kommt, braucht es einfach dieses ein Konfliktsystem, was dieses auflösen kann. Und dann hat er noch geschrieben, die Führung aktiv, was hat er geschrieben? Genau, Führung muss aktiv die Balance zwischen den Dimensionen halten. Okay, was immer das heißt. Und ja, fehlen diese Voraussetzungen, hat er geschrieben, führt die Matrix zu Chaos und Ineffizienz. Ziemlich lange Einleitung. Es gab dann noch die Renaissance der Matrix-Organisation, nämlich, da docken wir jetzt dann an, in der zweiten Hälfte der 1980, also in den 80er Jahren. Was ist da passiert? Ne? Wir wissen es. Die Zuhörer wissen das auch natürlich. Die flächenmäßige Globalisierung wurde abgeschlossen. Und somit erhielt eben diese Matrix-Organisation in dem Zeitraum wieder eine Renaissance. Neue Bücher kamen raus. Gerade IT, Softwareunternehmen, Bauautomobilindustrie, alle sind aufgesprungen. Und da hat es dann so ein Schlüsselbuch in die 80er Jahre, das In Search of Excellence 1982. Eben von diesem Tom Peters und von diesem Robert Waterman. Und der Blick natürlich, The Art, also genau das Buch, The Art of Japanese Management. Also man hat dann natürlich nach Japan geschielt. Ja. Tja, Die Matrix-Organisation, sie ist gekommen, um zu bleiben.
Obwohl wir scheint keine so, Raketen genau. mehr bauen gerade, ne? Also zumindest.
Kommt wieder, Martin, kommt wieder. Verteidigungsministerium kündigt an, dass wir die größte Armee Europas kriegen.
Ah, ja, genau. Also dann wäre es wieder praktisch, ne, wenn man sowas machen will.
Danke, Alex, für die sehr umfangreiche Recherche. Diesmal muss man auch wieder betonen, ne? Ohne KI.
Ohne ja? KI.
Genau, ja. Richtig. Da kommt auch was Anständiges bei raus.
Was sind deine Erfahrungen mit KI-Recherche, Alex?
Naja, ich habe bei unserer letzten Aufnahme bewusst eine KI-Recherche getätigt und habe mir wirklich Mühe gegeben und habe halt so getan, als wäre das eine Person, die mit mir kommuniziert. Und ich muss sagen, mehr als ein 3+ im Notensystem habe ich nicht geschafft. Ja? Also ich habe bewusst dann nicht selber recherchiert, gesagt, nein, lass das da gehen. Habe immer wieder Fragen gestellt und dann schau das nochmal genau an. Bist du da sicher? Bist du da ganz sicher? Da gibt es doch sicher Kritik dazu, kannst du es nicht einarbeiten? Ja, die war unglaublich höflich, ja, das hat schön. Ich war mit dem Ergebnis, also wenn er ein Lehrer wäre und Noten vergeben müsste, hätte er 3+ hätte ihm ergeben für dieses Ergebnis.
Welches Modell? Ich denke, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben das auf jeden Fall gemerkt, wie viel Liebe und Zeit du jetzt in die heutige Recherche gesteckt hast. Das war mindestens eine 1.
Ja. Definitiv. Ja, fast. Da hätte ich noch 2-3 Stunden mehr braucht, aber ich bin ja nie zufrieden, weil ich habe so viel Side Letters dazu jetzt, ja, und das kann jetzt, also da wäre der Podcast vorbei, wenn ich das alles vorlesen würde. Aber spannendes Feld, wie das alles verknüpft ist vor allem.
Ja, genau, sie ist gekommen, um zu bleiben. Ein paar Zitate hast du auch schon genannt. Die Diskrepanz, die jetzt bei mir im Kopf entstanden ist, wie was du erzählt hast, dass ja die Matrix-Organisation wirklich aus einer Anforderung am Markt anscheinend entstanden ist. Ne? Also es sollten Raketen gebaut werden, man wusste nicht wie, es gab ein neues Management-System. Und ich würde sagen, Rocket Science im wahrsten Sinne des Wortes ist jetzt schon, also klar, Raketen sind an sich komplizierte Systeme, aber ich glaube, das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Also dass die Matrix-Organisation eigentlich gebaut wurde, um sehr komplexe Unterfangen zu koordinieren und zu managen, das passt zu meinem aktuellen Bild eigentlich überhaupt nicht zusammen. Also wo ist da sozusagen, wo sind wir da denn falsch abgebogen?
Ja, vor allen Dingen mit der Sache, dass es ja nur ein Produkt war, ne? Das ist ja, okay, der entscheidende Unterschied. Also es war quasi eine einzige Rakete, nicht 15 Varianten und noch eine Erdölpipeline dazu noch oder so, ne? Also das war das Entscheidende, ne?
Vielleicht sind wir gar nicht falsch abgebogen. Man ist wie so oft einen Beobachtungsfehler aufgesessen. Und mit der Übertragbarkeit des zu Beobachtenden. Also was mir jetzt spontan einfällt, ist die Spotify-Story oder die Netflix-Story.
Ja,
Klassiker, ja.
Naja, quasi ich beschreibe das, was sie tun, ohne Kontext und übertrage das dann auf mein, und dann muss das ja bei mir auch so toll funktionieren wie mit der Pioneer 1. Weil dort war es ja, wie Sie es hier erwähnt habt, dort habe ich ja wirklich ein konkret zu lösendes Problem gehabt. Ich habe noch ein Stück Metall und das musste in den Orbit. Und mit diesem klassischen Hierarchie-Einlinien-System, Befehlskette, na, da brauchen wir 10 Jahre, bis das Ding oben ist.
Ja.
Also es ist ja, das war ja Hochtechnologiesektor. Ja? Also das war ja wirklich High-End und das, und dort, wo wir jetzt Matrix ausprobieren, das ist halt überall, oder?
Genau, es ist zum Standard geworden. Genauso wie Agilität zum guten Ton gehört, ist jetzt Matrix-Organisation gehört auch zum guten Ton. Und ja, genau. Ich habe die Frage ja vorhin absichtlich gestellt oder ich habe den Satz einfach schon mal rausgehauen. Ne? Wenn Matrix-Organisation die Antwort ist, dann ist ja immer eine schöne Frage, was ist denn das Problem, was sie eigentlich lösen will? Und mir kommt es immer so vor, als wäre heute zumindest die Antwort darauf, dass sie versuchen, die Konflikte, die durch Arbeitsteilung entstehen, nicht austragen zu müssen. Also in dieser Happy-Bappy, wir haben uns alle lieb Kultur, ist sozusagen Konflikte tatsächlich auszutragen auf einer fachlichen, sachlichen Ebene nicht mehr en vogue, weil man alles persönlich nimmt. Und deswegen hat man jetzt dann einfach, es sind ja teilweise nicht nur 2 Führungskräfte, ne? Wir können ja das n-dimensional aufziehen. 2 wäre ja schon Best Case heutzutage. Dass man diese Konflikte einfach nicht austrägt, ne? Anstatt zu sagen, ja gut, die Fachlichkeit siegt halt in diesem Fall und dafür verliert halt jemand anders, weiß ich nicht, der Vertrieb oder was auch immer, hat man auf einmal halt 2 Vorgesetzte und man wird beiden nicht gerecht. Also man probiert die Probleme, die Konflikte durch die Arbeitsteilung, die zwangsläufig da sind, durch eine Matrixorganisation zu kaschieren und als gleichwertig darzustellen, was sie nicht sind.
Und die verlagern sich, ne? Also in dem Moment, wo die Führungskraft dieses Problem nicht mehr hat, das ist ja nicht weg. Das muss ja irgendwo sein. Das wandert einfach eine Ebene tiefer. Und insofern stimmt dann diese Beobachtung mit, dass wenn ich einen Sklave drei Herren hat, dass er frei ist, stimmt heute nicht mehr, ne? Weil der hat wahrscheinlich fünf Herren und die wollen aber alle was sehen. Und die Konflikte, die trägt dann der Mitarbeiter eine Ebene tiefer aus. Bestes Beispiel. Seine drei Herren kommen alle mit dem Prio 1 Projekt. Ja, wie soll er denn jetzt priorisieren? Also in der Praxis macht er das halt dann selber. Der trägt diesen Konflikt der Priorisierung selber irgendwie aus.
Konflikte, die auf Führungsebene entschieden werden müssten, werden auf die Mitarbeiter abgerollt, zulasten der Mitarbeiter.
Ja, und sie haben noch eine zusätzliche Aufgabe. Sie müssen noch dieses, Stefan Kühl nennt das ja, Unterwachung betreiben. Ja, also sie müssen diese drei Führungskräfte, die sie da haben, irgendwie steuern, dass die nicht total hohl drehen. Ja? Und ihm ab und zu mal ein paar Brocken hinschmeißen, dass sie zufrieden sind oder so. Also das kommt noch on top dazu, ja, dass sie eh überlastet sind, dass sie halt auch die Führungskräfte führen müssen. Ja, bis zu dem genau. Punkt, dass die Fachführungskräfte dann auch in der Realität ja basierend, wie wir gerade gehört haben von ganz früher, wo man diesen echten Meister, diese eine Fachkraft eben aufsplitten wollte, also auch ein bisschen entmachten wollte, ne? Die sind ja heute auch in der Situation, dass die eigentliche Fachkraft gar nicht mehr, eigentlich nichts mehr mitzuschnabeln hat. Also wir haben es ja vorhin gerade aufgeführt. Die Personalgespräche und Mitarbeitergespräche macht dann der People Lead, ja. Aber der hat ja von Fachlichkeit gar keine Ahnung. Und heutzutage, die persönliche Entwicklung der Person von der Fachlichkeit zu trennen, geht gar nicht mehr. Also ich kenne gut viele Führungskräfte, die dann sagen so, jetzt Moment mal, ich bin jetzt da fachliche Führung, ich würde da auch gerne beim Mitarbeitergespräch dabei sein, weil ich sehe da Sachen, wo er sich hinentwickelt oder wo er, nö, er sag's mir, ich rede mit ihm dann schon. Ne? Also der ist da nicht dabei. In schlecht gemachten Mitarbeitergesprächen, in den guten ist die Fachführungskraft dabei, ja.
Genau. Da kommt ja noch unser Lieblingsthema, das Mindset noch dazu. Das kommt ja dann auch noch on top. Ne? Dann gibt es auch diese Psychologisierungskomponente, weil die Leute haben es ja dann nur noch nicht verstanden. Also Matrixorganisation ist natürlich das Richtige. Mhm. Nur wenn die Mitarbeiter noch ziehen, nicht mitziehen und sich beschweren, dass alles so viel ist und so weiter, dann sind die Mitarbeiter schuld. Ja, aber also nicht nur, dass sie die Führungsaufgabe übernehmen müssen, sondern sie haben dann noch das falsche Mindset. Sie sind halt noch nicht so weit, haben es nur noch nicht verstanden.
Die muss ich jetzt erklären, dass es möglich ist, dass drei Prio 1 Projekte gleichzeitig bearbeitbar ist. Das hast du jetzt noch nicht ganz verstanden. Ich erkläre dir das jetzt mal. Ja, so ist es. Ne? Ja, genau. Total super. Aber das ist ein beobachtbares Bild, was wir haben. Ne? Und ich frage mich immer, warum machen die das noch? Also das Wort Cargo-Kult, das ist ja jetzt schon so in Management-Büchern schon so oft behandelt worden. Ne? Aber diesen Beobachtungsfehler, den Alex beschreibt, ja, da hat es funktioniert, das machen wir es auch so. Das praktizieren wir ganz wunderbar die ganze Zeit.
Ja, also so bei meiner Recherche haben wir dann schon gedacht, eigentlich hängen wir mit vielen Organisationen immer noch in diesem Einlinien-System fest, also in der starken Hierarchie. Nämlich auch diese Empfehlungen, was der Peter Drucker dann abgegeben hat, dass man eben dezentralisiert, ja, und lokale Autonomien herstellt. Ja, was hört man nicht sehr oft. Das ist so irgendwie, ja, das ist so Startup-Dings, aber wir sind ja ein großes Unternehmen, bei uns geht das nicht. Ne? Also ich glaube schon, und dann, wenn man eben das Ding nicht überwinden kann mit Taylor und BWL und Lehrbuch, ne, wie denkt man noch, dann ist eben dieser, na, dann brauchen wir Matrix, das legen wir dann drüber und dann holen wir uns die Projektleiter und der Teamleiter macht Ressourcenplanung und verteilt seine Leute sozusagen wie eine Leasingfirma, ja, und der muss dann natürlich das alles dispatchen und dann setzen wir uns natürlich nicht einmal im Jahr zusammen, sondern einmal im Monat, das ist dann agil, da können wir schneller reagieren, kürzere Feedbackschleifen, ja, aber eigentlich kaschiert man ja ein Problem, was tiefer liegt, dass sozusagen die Organisation, so wie sie gebaut ist, nicht zu den Marktproblemen passt. Also das wäre so meine These. Drum hat man dann mit dieser Matrix-Organisation natürlich, so wie es der Malik beschrieben hat, man handelt sich ja neue Probleme ein. Man löst ja gar keines, sondern man kriegt da ja zusätzlich welche. Und dann passiert das, wenn man Beobachtungsfehler aufsitzt, dann passiert das, was ihr vorher beschrieben habt, nämlich mit der Psychologisierung der Umwelt, ne, des Menschen. Organisation. Ja. Also man lagert das Problem sozusagen zum Mitarbeiter aus und macht mit der Umwelt Workshops bezüglich Mindset. Ja. Also das Mindset der Umwelt passt nicht.
Ja, und dann paradoxerweise Verantwortungsbereiche, ne? Also man überlagert alles dem Mitarbeiter und dann macht man Workshops dazu, wer jetzt wo welche Verantwortung hat, um dann festzustellen, dass es halt nicht passt, aber man lässt es dann trotzdem so. Ja. Also beziehungsweise man schiebt halt genau, Martin, das ist ja eigentlich der beste Fall, ne, dass es jetzt diese People Leads gibt, die für die persönliche Entwicklung der Mitarbeiter zuständig sind, obwohl das von der Fachlichkeit gar nicht zu trennen ist. Und die kriegen voneinander gar nichts mit, was dann wieder heißt, dass du mehr Meetings hast und so weiter und so fort.
Ja. Nee, also die People Leads probieren das natürlich zu kompensieren, diesen Fehler in der Bauart, ne? Also wenn du da mit denen redest, ne, ich sag du, wir müssen das ändern. Also ich würde gern, dass die Fachmenschen da auch dabei sind. Ja, das geht nicht, da muss man Betriebsrat und Dings, da muss dann so Bedingungen aushandeln. Und in Wirklichkeit, was machen die? Die fragen natürlich die Fachexperten, ne? Die interviewen die sehr intensiv und nehmen quasi das mit, was die mitsagt und tun das dann per Flüsterpost dem sagen. Ne? Also in der Praxis funktioniert es wahrscheinlich besser, als dass man denkt, weil es ist einfach strukturell nicht vorgesehen und der Mitarbeiter kann sich auch nicht auf das berufen. Ne? Kann ich sagen, nee, also was du People willst, das ist Blödsinn, weil fachlich ist das einfach falsch. Mein Fachexperte sagt das aus und sagt, ja, aber der entscheidet nicht, ja? Mich, das machen wir jetzt so, ne?
Klar funktioniert es immer noch. Also zum Glück gibt es ja informelle Netzwerke. Ja. Ne? Das wird jetzt genau. Dann noch stärker. Die relevanten Teile der Wertschöpfung, die noch funktionieren müssen, die werden dann halt informell gemacht und nur noch auf der Schauseite präsentiert. Also kurz zusammengefasst bis hierhin. Ne? Wir haben jetzt die tolle historische Einordnung und wir haben jetzt vier Symptome, glaube ich, besprochen, die auftreten, wenn man in Matrix-Organisationen arbeitet. Das ist einmal also eine dysfunktionale Ausprägung von der Arbeitsteilung. Also das Arbeitsteilung gibt es nun mal per se, kann man nichts machen, dadurch entstehen Konflikte, die probiert man jetzt aber zu kaschieren. Ja, dadurch entsteht eine Dysfunktionalität, die eigentlich funktional ist für eine Organisation. Wir haben das Psychologisieren der Mitarbeiter, ja, die haben es halt nur noch nicht verstanden und wir haben das mit dem, also wie soll ich sagen, fehlendes Kerngeschäft. Also dadurch, dass man alles parallel macht jetzt, gibt es halt nicht mehr dieses eine Kerngeschäft, wie in dieser einen Firma TW, wie hieß die, Alex? WR, TRW, genau, die halt einfach nur eine Rakete gebaut haben, ne? Deswegen hat es vielleicht funktioniert. Stattdessen baut man halt 20 Produkte gleichzeitig und parallel.
Und der Ausweg, den erschnuppern manche Organisationen schon, weil die haben so die Strategie, auf eine produktzentrierte Organisation zu gehen. Das ist im Prinzip genau die Rückkehr, also ohne dass sie es wissen und ohne dass wahrscheinlich dann der Plan dahinter steckt, aber es ist die Rückkehr zu der einen Rakete. Weil sie sich dadurch erhoffen, dass dadurch da wieder eine Matrix-Organisation funktioniert. Das ist ein Reparaturversuch der Matrix-Organisation.
Ja, das ist jetzt immer ein guter Punkt, weil da würde ich jetzt wieder zumindest mal als Gedankenstoß mit eingeben, dass viele dieser Versuche aus einem guten Grund gemacht werden, aber unbewusst dann nicht klar ist, dass es dadurch nochmal eine neue Dimension gibt. Also du kannst zu einer produktorganisierten Organisation gehen, aber dann musstest du dir bewusst machen, dass du vorher halt eine Vertriebsorganisation warst und das jetzt nicht auch noch mitziehst, weil sonst ziehst du ja über eine Ebene eine neue Ebene und jetzt ziehst du nochmal eine neue Ebene drüber und dann hast du auf einmal schon drei Linien, um die du dich kümmern musst. Dann hast du und schon eine, nicht eine Zweier-Matrix, sondern schon eine Dreier-Matrix.
Wir machen noch safe. Dann haben wir vier.
Dann hast du eine vier.
Ja,
genau. Das hat, also passenderweise hat ja, ich weiß nicht, vor 2-3 Wochen auch in dem sehr empfehlenswerten Podcast von Stefan Kühl, ne, der informelle Wahnsinn, der ganz formale Wahnsinn, die haben auch über Matrix-Organisationen gesprochen und einer seiner Hauptpunkte war eben, vieles davon passiert unbewusst. Also, dass man sich diese zusätzlichen Dimensionen in der Matrix einfach so einhandelt.
Ja, das ist halt der Versuch, ein Problem mit demselbigen zu erschlagen. Also, was in Taylor Arbeitsteilung, ich teile in diesen drei Dimensionen, zeitlich, Hierarchie und Abteilung, ja. Und jetzt teile ich es halt einfach nochmal. Dann schneide ich es nochmal so durch, ja. Und wie der nächste kommt dann drauf, dann schneidet man es noch ein drittes Mal durch, ja. Und dann, das ist der Lösungsversuch, mit dem gleichen Mittel das Problem zu lösen. Die Lösung liegt woanders, ne? Die liegt mit an eher marktgerechten, also marktangepassten kleinen Produktteams, die an nah am Markt dran sind und so weiter. Ja. Cross-funktionale Teams, die Dezentralisierung in bestimmten Bereichen, da wo rote Wertschöpfung, also Kreativarbeit stattfindet.
Ja. Also ich habe ja selber Erfahrung mit Matrix-Organisation. Ich nenne es ja nicht so. Also bei uns sind das eher so, dieser Begriff der Cross-Functional Teams. Ja. Und da ist meine Erfahrung damit, also wie klappt sowas? Also ich sehe, wir haben es natürlich auch klassische Matrix-Organisationsstrukturen in der Firma, wo immer wieder das mit die Konflikte ist. Also was man immer ausmoderieren, man kriegt das natürlich hin. Aber es kostet Zeit, ist klar. Also da, und der Konflikt ist jetzt nicht, wie viele vielleicht glauben, dass sich zwei Menschen nicht mögen, ja, sondern es ist wirklich ein sachlicher Konflikt, Kompetenz von dieser Person und die Zeit, ja, damit eben das Projekt einen Fortschritt hat. Also oft, man hat oft Schlüsselpersonen, auf die greifen viele dann zu, der sind in mehreren Projektlinien oder Produktlinien, also quasi der Single Point of Fail natürlich. Und solche Konflikte hat man dann, ja. Also, weil ich brauche diesen Netzwerkexperten hier, da und dort, ja. Und wenn der nicht zur Verfügung steht, steht das Projekt, dann geht das Projekt auf Rot, dann wird eskaliert, na, dann geht Linieneskalation los, sage ich, warum steht das Projekt? Ja, weil aus Team Y der keine Zeit hat, na, bringen wir mal den Teamleiter her, sagt er, ja, was ist da los? Sagt er, ja, du, der ist in drei anderen Projekten, lieber Chef, bitte eine Priorisierung. Man kann nur einen Herrn dienen zur selben Zeit. Ne? Dann sagt der Chef, na okay, das Projekt ist jetzt wichtiger, dann werden die anderen Projekte wieder zurückgestellt. Also diese Konflikte natürlich, die hat man, wenn man das zu sehr ausreizt. Ja, also ich denke schon, es kommt natürlich immer auf die Marktdynamik drauf an, aber wenn man so ein bisschen ein Gefühl hat, dass man was mehr Unternehmen unterliegt dieser Marktdynamik, dann kann man sich das ein bisschen berechnen. Wie viel Zeit benötige ich sozusagen pro Team oder Abteilung für Überraschungen, also für Dynamik? Und das budgetiere ich dann auch so, also da stelle ich halt diese Leute ab. Und meine Beobachtung ist jetzt auch, weil ich auch selber so ein paar so, ich nenne das halt Cross-Functional Teams, und da ist die Unterscheidung zur Matrix-Organisation, zumindest habe ich es jetzt so auch rausgelesen, dass ich die fachliche Führung nicht teile. Das heißt, sondern die Person hat sehr wohl im Team eine Aufgabe, ja, ein Kerngeschäft. Ja. Aber wenn sie sozusagen im cross-functionalen Team arbeitet, dient sie sozusagen am Produkt und dort entscheidet letztendlich diese Person über die Fachlichkeit, was notwendig ist. Ja. Und meine Aufgabe aus Linien vorgesetzt ist ja nur da, dass die Person quasi nie zu 100% ausgebucht ist. Es ist jetzt kein Trick, sondern die Überlegung war, zu wie viel Prozent muss ich einen Mitarbeiter, eine Gruppe oder ein Team für nächstes Jahr, also in die Zukunft verplanen, dass sie jedwede Überraschung absorbieren kann. Und da habe ich mir so eine mathematische Formel entwickelt und bin halt auf einen Prozentsatz gekommen. Am Anfang waren das so 70%. Das heißt, ich habe gesagt, okay, darf dieses Team, diese Gruppe nur zu 70% verplanen. Eher gesagt, diese Skills sozusagen verplanen eigentlich, ne? Diese Funktionen verplanen. Hört sich ein bisschen hart an, aber und das war dann eigentlich für mich die Erleichterung, dass ich sage, okay, ich kann die Leute in die Matrix oder ins Cross-Functional Team entsenden, ohne dass ich diesen Konflikt im Kerngeschäft habe. Wenn ich natürlich mit anderen Führungskräften und Kollegen rede, die haben diese Überlegung nicht, sondern die sagen ja, muss ja alles zu 100% verplanen. Also BWL.
Ja, wieso?
Ja, mache ich ja auch. Ist ja nicht so, dass die Leute bummeln. Aber man muss halt unterscheiden zwischen Materie und Antimaterie, ne? Also zwischen planbaren und einfach nicht planbaren. Und das nicht planbare kann ich nur so weit planen, dass ich sage, wie viel Menge an nicht planbaren rechne ich, aber was natürlich da drin steckt.
Du musst Zeit zur Verfügung stellen, genau, für das Ungeplante.
Und das ist dann eben, das ist meine Erfahrung und ich mag mich auch irren und oder es kann nur sein, dass das bei mir funktioniert, aber da kriege ich dann halt die Kuh schon vom Eis. Weil jeder, also viele Zuhörer werden das kennen, dass jeder in seiner Jahresscheibenplanung hängt und im Endeffekt ja natürlich die Vergangenheit in die Zukunft umlegt. Und man weiß ja ganz genau, dass die Zukunft, der ist es egal.
Das wiederum ist jetzt keine Rocket Science. Ne? Ich weiß nicht, wie oft wir das hier, Martin, schon besprochen haben. Ne? Also Little Slaw haben wir jetzt, glaube ich, 100 Mal schon gehabt. Ne? Der Bestand muss runter, du brauchst freie Kapazitäten, um zusätzliche Anforderungen irgendwie abpuffern zu können. Das steckt da ja alles drin. Im Viable System Model ist es drin. Du brauchst diese Absorptionsfähigkeiten, um Varietät managen zu können. Es ist alles da. Und Alex ist halt einer der wenigen, die es einfach machen.
Ja. Und es ist Mathematik.
Ja.
Also es ist nichts, was man jetzt halt so Voodoo-mäßig und so. Selbst wenn es nicht, also man kann halt je nach Berufsgruppe kann man das halt einfach ziemlich genau sagen, aus Erfahrung. Ne? Ein Feuerwehrmann, der hat halt mehr Lagtime oder Antimaterie, weil er da nicht so planen kann, der muss ein bisschen nach oben gehen. Ja. Und bei einem stark prozessualen System weniger, aber das probiert man einfach aus, 3 Monate und dann muss, nach einem halben Jahr muss das die Firma halt drauf haben, das richtig einzuplanen.
Ne? Feuerwehrmann, Stichwort. Feuerwehrmann, Martin. Was macht der Feuerwehrmann, wenn er Bereitschaft hat?
Ja, Sport nicht. Und Essen, Schlafen, mit der Kollegen quatschen, weiterlernen.
Genau, der sitzt und wartet. Das ist ein gutes Beispiel. Wenn der sozusagen im Dienst ist, ist der sozusagen zu 100% ja noch nicht mit irgendwas, mit irgendwelchem Feuer beschäftigt, sondern der wartet ja definitiv auf eine Überraschung. Es kann ja sein, dass der ganze Wochen lang nichts, also kein Feuer löscht, also kein Einsatz hat. Ist wahrscheinlich unwahrscheinlich bei einer Berufsfeuerwehr, aber theoretisch ja möglich. Ja.
Und das Warten auf eine Überraschung ist anstrengend und es ist Arbeit. Ne? Also diesen Gedanken, an das können sich Manager, die so diesen BWL verfallen sind, nicht gewöhnen. Ne? Und es gibt noch mehr Berufsgruppen. Halt
vorbereiten.
Ja,
Martin, du hast das Szenario ja auch schon oft gesagt, ne? Dass man auch in der Softwareentwicklung, wenn wir jetzt das Beispiel wieder nehmen, weil wir da eher herkommen, sagen, wir simulieren jetzt mal einen Brand vom Server. Was passiert, wenn das Ding uns auf einmal abrauscht, obwohl wir 5 Load Balancer und 5 Redundanzen drin haben? Was ist, wenn das Zeug abschmiert? Wie schnell sind wir in der Lage, das wieder aufzubauen? Ja, du kannst ja solche Szenarios einfach mal durchspielen. Das macht eine Feuerwehr auch. Die üben, ein Auto aufzuschneiden. Die üben, Leute aus dem Feuer rauszuziehen. Die üben, in brennenden Häusern sich navigieren zu können. Die üben das.
Ja. Oder Flugbegleiterin. Ne? Die sitzen teilweise eine Woche auf bestimmte Bereitschaftslevel. Ne? Sitzen einfach eine Woche rum und warten. Also bis ein Call kommt, bis sie aktiviert werden. Und das ist volle Arbeit und das ist, wenn man die dann fragt, das ist auch stressig, ne, weil sie können nichts machen. Sie jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, erschrecken sie, oh, ich muss sofort da. Teilweise sitzen sie angezogen im Kostüm schon da und warten, dass sie zum Flughafen fahren. Ja. Also all das ist Arbeit und es wird auch bezahlt. Fluggesellschaften bezahlen das als volle Arbeitszeit, ne? Und da funktioniert es. Und bei uns, bei Softwareentwicklern oder bei komplexen Tätigkeiten machen wir das nicht, ne? Also da frage ich mich oft, also es gibt Berufsgruppen, die machen das den ganzen Tag. Und das muss nicht die Feuerwehr sein. Das kann auch ein Flugbegleiter sein, das kann ein Arzt sein, wie auch immer, ne?
Jetzt mal ein bisschen abgekommen vom Thema. Es hat jetzt, also hat indirekt was mit der Matrix-Organisation zu tun, weil das wäre jetzt, Alex, wenn ich dich richtig verstanden habe, schon mal ein Vorschlag. Ne? Wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich das habe? Und dein Vorschlag ist, unterscheide zwischen geplanter und ungeplanter Arbeit oder zwischen Materie und Antimaterie, wie du es gesagt hast. Ne? Das wäre eine Möglichkeit für den jeweiligen Fall zu schauen, wie viel Slack-Time, ne? Also wie viel Zeit kann ich denn wirklich verplanen und wie viel Zeit muss ich reservieren für unvorhergesehene Arbeit?
Das war ja für mich kein Rocket Science, so wie es der Martin ja gesagt hat, sondern ich habe mir damals, was haben wir hergenommen? Ich habe nur Bücher gelesen, Standardwerke, so Warteschlangentheorie, Engpass-Theorie. Da steht ja alles drinnen. Ja, also man muss nicht.
Ja.
Aber du hast es halt gemacht, Alex.
Ja, ich hab's gemacht, weil ich beobachtet habe, dass ich plane, und ich plane immer gern und gut, und spätestens mit dem Startschuss, 1.1., Neujahr, der ganze Plan Da kommt der Projektleiter daher, dann kommt das Problem daher und dann die Produktlinie will wieder was und da kommt der Kunde, kommt auch noch, will auch irgendwas und dann gibt es noch irgendeine Störung im System, ne? Problem Management und so weiter. Und dann kannst du im Prinzip am Ende vom Jahr schaust du deinen Plan an, wo du wochenlang gesessen bist und kannst ihn eigentlich
wegschmeißen.
Kannst ihn wegschmeißen. Und das hat mich dann frustriert, eigentlich. Das war der Punkt. Also es war viel, man braucht schon immer diesen, also bei uns in der DevOps-Community sagt man, bring the pain forward. Ja, also wenn der Pain da ist, geh drauf und setz dich damit auseinander. Also das war schon, das habe ich jetzt nicht proaktiv gemacht, ja, sondern das war eigentlich ein ziemlicher Frust heraus. Ja.
Also dann haben wir jetzt schon, du hast ja schon ein paar Vor- und Nachteile genannt, beziehungsweise eigentlich viele Nachteile von der Matrix-Organisation grob zusammengefasst, dass sich immer mindestens eine Hälfte der Organisation wegduckt und man weiß nie welche, ne, also diese Verantwortungsdiffusion. Ein Vorteil, den ich mal gehört habe, das war im Podcast Martin mit den Musterbrechern. Ich glaube, die waren die einzigen beiden, die einmal einen positiven Aspekt über Matrix-Organisation verloren haben, weil sie gesagt haben, dass man natürlich dadurch die Kommunikationsdichte hochfährt. Ne? Also du zwingst die Leute dazu, dass sie sich über verschiedene Disziplinen hinweg austauschen müssen, was natürlich total berechtigt ist.
Wenn sich dann A, B und C und D und F und G und Z alle miteinander unterhalten, ne? Wir kennen das Bild mit diesen Linien, die sich da verbinden mit Knotenpunkten.
Schnell dann, dysfunktional, ja.
Dann wird es dysfunktional, also man handelt sich dann eine Ineffizienz ein, vermutet man dann. Ne? Also dann kann die Organisation sich mit sich selbst wunderbar beschäftigen und das kann man ja bei einer Zweierkonstellation schon beobachten. Ne? Da redet dann der vor dem eigentlichen Personalgespräch, redet dann der mit dem Fachansprechpartner nochmal und dann nochmal ein Gespräch und so, da sind sechs Gespräche dann fällig, bis das überhaupt mal zustande kommt, ja. Ja. Wir kommen jetzt aus der
Nummer raus. Also das mit den Vorschlägen und meine die Frage, um sich der zu nähern, ich glaube, da können wir jetzt nochmal drauf eingehen. Was ist denn jetzt der Nutzen davon? Also wozu Matrix-Organisation? Welches Problem wird damit gelöst?
Komplexe Arbeitsteilung zu organisieren.
Wir haben zwei Funktionen eigentlich schon rausgearbeitet. Mhm. Die eine Funktion ist, ich will eine Rakete bauen. Und das geht mit der klassischen Struktur, die wir als Organisation haben, nicht. Diese Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Also ich habe so im Bereich Cloud-Native-Entwicklung, so, und nämlich nicht draußen, sondern bei uns im Rechenzentrum, haben wir gedacht, okay, das können ja wir auch. Ja? Also ich brauche ein Environment, damit ich Cloud-Native entwickeln und betreiben kann. Ich habe aber gewusst, dass ich mit der bestehenden Organisationsstruktur, mit dem klassischen Projektmanagement, funktioniert das nicht. Und habe dann schon ein Team geformt. Das geht dann schon. Also die Matrix brauche ich dann schon, weil da habe ich dann aus sechs, sieben Bereichen Leute gefunden, die Interesse daran gehabt haben, das zu bauen. Dann habe ich mit den Vorgesetzten gesprochen, dass die Ressourcen freigeben und so weiter und so fort. Ey, was ich vorher aufgezählt habe, du musst Vertrauen aufbauen. Ja, du brauchst sozusagen ein vertrauensvolles Umfeld, sagt, okay, das ist eine gute Idee, da sind wir dabei. Du musst Konflikte auflösen können. Ne? Das heißt, du musst die Leute loseisen können aus der Linie. Du musst das mit Verantwortung und Autonomie versehen. Dann geht das schon. Aber das ist halt Arbeit, das ist halt mühselig, weil du brauchst im Prinzip sehr viel Arbeitsvorbereitung. Also bis so ein Matrix-System steht, sehr viel zu leisten. Zumindest ist das meine Erfahrung. Wenn man ein gutes Produkt oder Ergebnis haben will, also ich schätze immer so 1, 2, 3 Monate Vorbereitungszeit, bis das Produktteam oder Projektteam steht und auch mit Budget ausgestattet ist und so weiter. Und die Realität schaut ja anders aus. Irgendwer sagt, ey, neues Projekt, der.
Das klassische Durchgemauschel, ja, das funktioniert dann, also Projektmanagement-Methode durchwursteln, funktioniert da besser, ne? Weil ich muss nicht so viel Vorarbeit machen.
Ja, genau.
Ich kann da so informell was zusammenstückeln. Das Problem ist, es ist nicht mehr übertragbar, ne? Also sobald das Projekt dann auseinanderfällt, verschwindet es. Und die Organisation, wenn sie denn lernen könnte, ist genauso dumm wie vorher. Also das beobachten wir ja regelmäßig bei diesen temporär modifizierten Linien oder halt die halt einfach so Projektgruppen, die sich zusammentun, so Taskforces oder sowas und dann relativ leistungsfähig arbeiten können. Ja? Und wenn die dann auseinanderfallen, sind ja schlagartig in alle Winde zerstreut, sobald das beendet ist, dann, ja, dann müssen wir diese Arbeitswelt müssen wir hier retten, könnt ihr das mal dokumentieren und wie habt ihr das denn genau gemacht? Könnt ihr das mal aufschreiben? Ja. Und A hat keiner Lust. Und B kann es keiner aufschreiben, weil Projektmethode informell durchwursteln, irgendwas, darf man gar nicht aufschreiben, so, ne? Also, ja.
Dann, also wir haben sind ja eingangs mit dem Bild gestartet, ne? Organisation kommt zum Arzt, sie hat Matrix, viel zu viele Meetings, viel zu viel Aufwand. Das Rezept, das wir jetzt verschreiben würden, ist, habe ich jetzt zumindest mitgenommen, zwischen geplanter und ungeplanter Arbeit, zwischen Materie und Antimaterie zu unterscheiden, um eben Puffer im System zu haben. Haben wir da noch weitere Rezepte? Also nicht Rezept im Sinne von, was man tun soll, sondern um eben im Bild zu bleiben, wenn die Organisation Matrix hat, was kann sie tun?
Informalität zulassen, also als Führungskraft wegschauen.
Informalität, genau, ist eine zwingende.
Genau, man muss diesen Leuten eine Portion Autonomie mitgeben. Also man muss das aushalten können als Führungskraft, dass der halt anderen Herren auch, oder Herren sagt man nicht mehr so, aber anderen Damen und Herren dient. Ja, Entschuldigung, bin da. Aber man weiß, was ich sagen will. Das muss man auch können, ja. Also, wenn man als Führungskraft selbst gern
Das haben wir
kontrolliert und sich
herausgehört.
selber ein bisschen schwer tut mit Vertrauen, ich glaube, das ist auch schon vorprogrammiert. Also, man braucht wirklich, also gute Führungskräfte, hört sich jetzt ein bisschen doof, gut ist was zum, gut, schlecht, ein Dimension und denke ja weniger, aber man braucht schon Führungskräfte, die einiges drauf haben.
Voraussetzungsreich, sehr
Ja,
voraussetzungsreich.
die brauchen eine starke Rhetorik auch, ne? So, weil die müssen ja diese wegkapseln, ne? Das heißt ja, sie, was macht denn jetzt das Team A? Wie weit sind sie schon da? Also können sie liefern, ne? Und dann stehst du halt da und hast keine Ahnung, was die machen gerade, ne? Weil du hast ihnen ja Autonomie gegeben, ist so, Vertrauen, das wird schon, ja. Muss er dann erzählen, ja, nee, also Status-Meeting ist nächste Woche, wir sind da auf Grün, läuft alles super, passt, ne? Und so, dann beschützt du die in dem Moment. Ne? Und das auszuhalten, vielleicht auch dann Rückfragen zu beantworten, was aus der Nase zu ziehen, dann, ja.
Dann letzte Frage, um Haken dran zu machen. Geht es denn wieder weg? Ist es nur eine Management-Mode?
Vielleicht ist es chronisch.
Vielleicht ist
Chronisch.
es chronisch.
Ja.
Es ist eigentlich ist chronisch, ja. In der Regel chronisch, würde ich sagen.
In der Regel chronisch, ja. Ich
Weil
glaube, als Disclaimer sollten wir noch dazu sagen, wir haben jetzt, glaube ich, hauptsächlich über Großkonzerne gesprochen, ne? Ich weiß nicht, wie sehr das im Mittelstand oder im kleineren Mittelstand vertreten ist. Da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich bin halt viel in Großkonzernen unterwegs und da ist es, würde ich sagen, jetzt seit vielen, 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 vielen Jahren chronisch.
ja, also, wo ist die Grenze zur Projektorganisation, ne? Also ist sozusagen eine Projektorganisation schon eine Matrixorganisation? Ja, nur weil ich jetzt ein Projekt starte, ist das dann schon Matrixorganisation. Also diese Unterscheidung habe ich jetzt nirgendwo rausgelesen, gibt es ja nicht wirklich. Ja, ich habe nur gelesen, also es gibt die schwache, die mittlere und die starke Matrix. Aber es ist alles ein bisschen verschwommen auch, ja. Also wenn ich sage, okay, ich habe grundsätzlich normales Geschäft, das ist nicht hochdynamisch, sondern normaler Dynamik. Und wenn irgendwas Neues auf mich zukommt, ja, dann starte ich ein Projekt für dieses neue Problem, löse es. Und das Ergebnis vom Projekt ist meistens irgendein Produkt. Und das mache ich dann wieder die Reintegration, also so eine Grenzrationalisierung wieder in die Linie, in den Prozess. Und dann löst sich das wieder auf. Ist das schon Matrix? Keine Ahnung. Anders dazu sagen, da gibt es dann eher spezielle Podcast-Folge, das ist ein kleiner Teaser, ne? Spoilerwarnung, also die temporär modifizierte Linie, ist das schon Matrix-Organisation oder nicht? Ja? Ich glaube, wenn man von der Matrix spricht, also wenn man wirklich sich darüber Gedanken macht, dann ist es schon eine dauerhafte Struktur, die liegt wirklich drüber. Ja? Also das ist dann chronisch. Und man handelt sich alles ein damit.
Die fangen sich aber auch Kleinstunternehmen ein. Und zwar ungewollt.
Ja.
Garantiere ich euch. Habe ich schon erlebt, ne? 12-Mann-Truppe. Wichtiges Projekt. Gibt es einen Projektleiter, der koordiniert und ist quasi fachliche Führungskraft für dieses Projekt. So, und da arbeiten alle mit. Und das kommt dann zu absurden Situationen, dass sogar der Geschäftsführer da mitarbeitet und der ist dann dem Projektleiter gefühlt unterstellt. Also der fragt dann, du, was soll ich als nächstes machen? Dem Projektleiter, obwohl er der Geschäftsführer ist. Also das kommt auch in 12-Mann-Truppen vor. Und das fangen die sich so ein. Ne? Es ist nicht so, dass sie sagen, jetzt lass uns mal eine schöne Matrix-Organisation machen. Also
Ja,
das
genau.
passiert schon. Ne? Und diese Krankheit, die kann man sich einfangen.
Das ist gefährlich dann, ne? Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Also, dass man das, wenn dann zumindest bewusst eingeht und auch alle Nebenwirkungen und Risiken sich bewusst ist, ne? Also, man sollte den Beipackzettel vorher lesen, wenn wir jetzt in dem Bild hier komplett bleiben wollen.
Müsste sich vorher impfen können gegen die Matrix. Ja.
Das wäre gut.
Das wäre geil.
Genau.
Vielleicht so einen
Nennt sich
Kurs
gute.
machen, irgendwie so Lean Production, Fokus, ne, VIP-Limits, eine Sache, ja, irgendwie so in diese Richtung. Ja, man weiß es nicht.
Nennt sich gute Organisationsentwicklung.
Stimmt.
Ja.
Kann man lernen. Kann man lernen.
Kann man lernen. Gut, ihr beiden. Fehlt noch was? Wollt ihr noch was ergänzen?
Ja, da gibt es jetzt noch natürlich so viel zu ergänzen, aber ich glaube, wir lassen das. Also ich glaube, Schwabe wird nur abschließend, aber ich glaube, jetzt wiederhole ich mich, ja. Ich würde mir die wirklich, wenn ich das ernst meine mit Matrix-Organisationen, wenn ich glaube, dieses Problem, das ich habe, will ich mit Matrix-Organisation lösen, würde man diese Grundlagen, Standardwerke durchlesen, weil da steht schon gut beschrieben, was man sich alles einhandelt.
Packen wir die doch in die Shownotes.
Packen wir rein.
Guter Punkt.
Alles klar. Dann sage ich euch vielen Dank fürs Mitdenken und Zuhören und ich wünsche euch alles Gute und auf bald. Ciao.
Tschüss.
Das war der Podcast Wir müssen reden. Du hast eine Frage oder ein Thema, das wir für dich in einer Folge beleuchten sollen? Du suchst neue Impulse? Möchtest mit uns zusammenarbeiten? Benötigst Supervision? Kein Problem. Melde dich gerne bei uns unter podcast@wir-müssen-reden.net oder besuche unsere Webseite unter wir-müssen-reden.net.